Kennst du diese Bilder, die zusammengestellt sind aus ganz vielen kleinen Bildern? Zum Beispiel, warte, ja, da soll es anfangen. Hier sieht man ganz viele verschiedene Zeitungen und Zeitschriften. Und so sieht es einfach aus wie viele Bilder, die da zusammengestöpselt wurden. Aber das ist nur ein kleiner Ausschnitt von einem größeren Bild. Wenn man da rauszoomt, sieht man, dass die ein anderes Bild machen sollen. Das, ich denke, ihr erkennt, wer das ist. Okay, gut, ja. Ich würde sagen, wenn ich noch erklären muss, dann ist mein Beispiel vielleicht daneben gegangen. Aber das, was ich in dem vorigen Bild gezeigt habe, das war nur hier so eine Ecke aus dem Mundwinkel. Also sie haben ganz viele kleine Bilder genommen und zu einem größeren Bild zusammengestellt. Und es wurde schon gesagt, dass ich heute mit einer neuen Predigtreihe anfange, berührt von dem Meister. Und diese Reihe kommt aus dem Markus-Evangelium. Und im Markus-Evangelium finden wir im Prinzip genau das, dass Markus ganz viele kleine Bilder malt. Wir haben den Text vorhin gehört, wo es von Jesu Taufe, seine Versuchung und dann seine erste Predigt. Und das war alles innerhalb von 6 Versen. Nun, wenn man im Matthäus-Evangelium schaut, dann sieht man, dass diese Dinge wesentlich mehr Platz einnehmen, dass Matthäus da wesentlich ausführlicher ist als Markus an der Stelle. Also Markus zeichnet uns ganz viele kleine Bilder. Und wenn man sie einzeln sich anschaut, denkt man sich, da hätte ein bisschen mehr kommen können. Der hätte ein bisschen mehr beschreiben können. Aber er will auch, dass wir es lernen, das große Bild, was mit diesen vielen kleinen Bildern zusammengestellt wird, erkennen. Und das wollen wir über die nächsten Wochen auch versuchen zu erkennen, zu entfalten, wie Markus da ein Bild von Jesus malt aus lauter kleinen Bildern, die er zusammenstellt. Und mein Predigttext für heute ist tatsächlich Markus Kapitel 1, die Verse 1 bis 28. Ziemlich viel Predigttext, könnte man sagen. Wir werden natürlich nur Streifzüge aus diesem Text direkt anschauen. Aber wir wollen da schon mal sehen, wie viele kleine Bilder ein größeres Bild von Jesus ergeben. Nun, keiner von den Evangelien ist wirklich besonders lang, jedenfalls nicht nach heutigen Maßstäben. Ich meine, heutzutage ein Buch, was nur 100 Seiten hat, das ist ja kurz. Aber diese Bilder, die die verschiedenen Evangelisten uns von Jesus gemalt haben, die sind relativ klein. Aber Markus ist auch noch der kürzeste von diesen Evangelien. Und er macht es eben mit diesen kleinen Bildern, bis man dann zu der Karwoche kommt, diese letzte Woche Jesu Leben noch vor seiner Auferstehung, also die letzte Woche vor seiner Kreuzigung. Das nimmt ein Drittel vom Markus Evangelium ein. Aber da sehen wir auch die Betonung, die er setzen will, und da sehen wir auch ein paar größere Striche, die er an diesem Bild macht, um sein Bild von Jesus zu zeichnen. Aber Markus ist, obwohl er kurz und knapp ist an so vielen Stellen, geht er nicht zimperlich vor mit dem, was er schreibt. Zum Beispiel, wenn wir hier Markus 1,1 anschauen. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Springt keiner auf und sagt, was? Ja, hier nicht. Aber wenn wir versuchen, uns ein bisschen in die Zeit von damals, als Markus das erst geschrieben hat, zurückzuversetzen, werden wir sehen, dass schon dieser erste Satz voller Sprengstoff ist. Evangelium, das bedeutet gute Nachricht. Von Jesus Christus. Naja, wir denken an Christus als ein Nachname. Ne? Sein Vorname ist Jesus, sein Nachname ist Christus. Eigentlich ist Christus ein Titel. Das ist die griechische Form von dem hebräischen Messias, was übersetzt Gesalbter wäre. Aber wir müssen verstehen, damals haben sie Könige nicht gekrönt, sondern gesalbt. Also, man könnte sagen, Anfang von dem guten Nachricht von König Jesus, dem Sohn Gottes. Ihn als Sohn Gottes zu bezeichnen, das war auch eine ziemlich heftige Geschichte. Um das ein bisschen in Zusammenhang der Zeit zu stellen, habe ich hier einen Vergleich mitgebracht. Oh, da ist der Kontrast nicht so gut, wie es an meinem Computerbildschirm ausgesehen hat. Tut mir leid, wenn das ein bisschen schwer ist zu sehen. Also das hier unten ist Markus 1,1. Das hier oben ist eine Übersetzung. Oh, hilft ein bisschen. Ist eine Übersetzung von einem Ausschnitt von etwas, was buchstäblich in Stein gemeißelt war. In Priene, in der heutigen Türkei, wurde dieser Stein gefunden, was von dem Jahr 9 vor Christus stammt. Und dieser Zitat bezieht sich auf Kaiser Augustus. Und da steht, aber der Geburtstag des Gottes war für die Welt der Anfang der guten Nachricht seinetwegen. Also auf diesem Stein, buchstäblich in Stein gemeißelt, es war ihnen so wichtig, dass sie sich die Mühe gemacht haben, steht dieser Anspruch vom Kaiser Augustus, dass sein Geburtstag, oder man könnte das eigentlich auch als das Kommen des Gottes, also wird als Gott bezeichnet, war für die Welt der Anfang der guten Nachricht. Und hier Markus 1,1, Anfang der guten Nachricht von König Jesus, dem Sohn Gottes. Also, so gesehen war das alles für die Zeit eine ziemlich heiße Kiste. Markus 1,1 ist höchst politisch, weil für Jesus Christus die Stelle beansprucht wird, was sonst für den Kaiser von dem Römischen Reich beansprucht wurde. Die meisten sind auch der Meinung, dass das Markus-Evangelium irgendwann nach 70 nach Christus geschrieben wurde. Und in 70 nach Christus wurde Jerusalem und der Tempel zerstört. Also es ist klar, dass das Christentum vom Jüdischen herkommt, vom jüdischen Denken. Und die sagen im Prinzip, es ist egal, dass du den Tempel platt gemacht hast. Trotzdem ist Jesus der König und er steht auch über dem Kaiser. Puh. Solche Aussagen, ich meine, dass ihr immer noch so ruhig da sitzt, zeigt, dass ihr keine Römer vom ersten Jahrhundert seid. Okay, das sei euch zugestanden. Aber trotzdem, das war eine ziemlich heftige Aussage, was schon in Vers 1 da gekommen ist. Und wenn man weiterliest, findet man dann gleich am Anfang von Markus Evangelium diese Beschreibung von Johannes dem Täufer, der die Menschen zur Umkehr und zur Erneuerung aufgerufen hat. Und in diesem Text wird immer wieder Bezug genommen auf Aussagen des Alten Testaments, Aussagen, die Jahrhunderte früher gemacht wurden. Und es wird proklamiert, hier geht all das in Erfüllung, worauf ihr gewartet habt die ganze Zeit. Was die Propheten vor Jahrhunderten gesagt haben, das geht jetzt in Erfüllung. Direkt vor euren Augen und ihr könnt Anteil daran haben. Dann hatten wir es auch schon in der Lesung gehört. Jesus geht 40 Tage in die Wüste. 40 und in der Wüste. Also wenn man die Bibel ein bisschen kennt, weiß man, dass das Volk Israel 40 Jahre lang in der Wüste war. All diese Rückschlüsse auf das, was früher gewesen ist, um zu sagen, hier beginnt etwas Neues. Hier verändert sich alles. Oder, siehst du, den Vers hatte ich sogar mitgebracht. Danach trieb der Geist Jesu in die Wüste, blieb 40 Tage lang und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Und dann im nächsten, also im Vers 15 dann, dass Jesus gepredigt hat, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Also dreht um, geht in die andere Richtung und glaubt an der guten Nachricht. Nicht die gute Nachricht von dem Kaiser, von seiner Geburt, sondern die gute Nachricht, dass Gott hier etwas Neues bewirkt. Dass Gott dabei ist, alles in dieser Welt aufzumischen, die Karten ganz neu zu sortieren, alles ganz anders zu machen, als was wir es bisher erwartet haben. Dann geht Jesus rum und sammelt Jünger. Am Ende sind es 12 in seinem engsten Kreis. 12 in Israel. Ah, ja, es waren 12 Stämme Israels. Und dann geht Jesus auch noch in die Synagoge und befreit einen Mann von einem unreinen Geist. Also eigentlich in ganz wenigen Versen passiert unwahrscheinlich viel hier, wo immer wieder proklamiert, gezeigt und gesagt wird, hier kommt einer, der alles ändert. Er wird die Welt auf den Kopf stellen. Und dann, auch sehr bezeichnend, wir lesen in Markus 1, 27, da erschraken alle und einer fragte den anderen, was hat das zu bedeuten? Markus hat verschiedene kleine Bilder zusammengestellt. Aber schon das bisschen, was er hier malt, spricht eine deutliche Sprache. Hier ist einer, der die Welt auf den Kopf stellen wird. Nun, wir haben häufig unsere Erwartung, dass Dinge im Grunde genommen immer so weiterlaufen, in etwa wie sie sind. Für Menschen damals, die Römer waren die Großmacht, war überhaupt keiner da am Horizont zu sehen, der sie irgendwie ihre Machtstellung strittig machen konnten. In Israel, die Priester im Tempel haben sich damit engagiert, dass die Römer das Sagen hatten und die Pharisäer, die haben ständig dagegen geschimpft und haben immer wieder mal ein bisschen Lärm gemacht, aber konnten nicht wirklich irgendetwas unternehmen. Heute könnte man denken, wir werden weiter von einer großen Koalition zur nächsten stolpern, aber selbst wenn es irgendeine andere Zusammensetzung der Parteien an der Regierung geben sollte, so wirklich anders wird das dann eben auch nicht. Ne? In Nuancen vielleicht, aber so wirklich anders, nee. Wir haben diese Erwartung eigentlich, dass alles einfach so in etwa im selben Trab weitergehen wird. Für dich persönlich könnte es sein, dass du dich vielleicht sogar gefangen fühlst. In deinem Job, in deinem Alltag, in deiner Gemeinde, in deinen Beziehungen. Ja. Hast du wirklich die Erwartung, dass sich etwas großartig verändern wird? Vielleicht willst du gar nicht, dass sich etwas verändert. Das ist etwas, was man auch sehr, sehr häufig unter uns Menschen beobachten kann. Selbst wenn wir in einer schwierigen, in einer problematischen Lage sind, wo wir in einer Situation sind, das gar nicht so gut ist für uns, wir haben Angst davor, da rauszutreten. Wir haben Angst davor, dass sich etwas ändern könnte, weil auch wenn die Situation, wo wir sind, gar nicht so toll ist, zumindest wissen wir, was wir haben. Aber wenn man sich in etwas Neues begibt, das ist unbekanntes Terrain. Wer will schon dahin? Das ist riskant, wenn man nicht weiß, was kommt. Markus zeichnet uns ein Bild von einem, der die Vollmacht hat, der mit dem Anspruch auftritt, ich verändere alles. Es wird nicht mehr so bleiben, wie es war. Und ich denke, das ist ein Grund, warum viele Leute Angst haben vor Jesus. Weil wenn wir Jesus wirklich folgen, bleibt nichts, wie es war. Selbst wenn es nicht heißt, dass wir in eine andere Stadt oder in ein anderes Land ziehen müssen, selbst wenn es nicht heißt, dass wir unseren Job hinschmeißen müssen, um uns auf einer Seifenkiste in der Stadt zu stellen, um zu predigen. Unsere Perspektive wird so stark verändert. Unsere Wahrnehmung der Welt wird so stark verändert, dass wir nicht mehr derselbe Mensch sein werden. Wir werden nicht mehr fähig sein, die Welt so zu sehen, wie wir sie vorher gesehen haben, weil Gott die Welt anders sieht, als wir es von uns aus als Menschen tun werden. Ja, da erschraken alle. Und einer fragte den anderen, was hat das zu bedeuten? Und die Frage geht an jeden Einzelnen von uns. Wie wirst du darauf reagieren? Das Erschrecken, das ist nicht das Problem. Du darfst erschrocken sein. Das ist eigentlich ziemlich normal. Aber wie werden wir auf sein Angebot reagieren? Schnell diese Predigtreihe berührt von dem Meister, weil wir in dem Markus-Evangelium häufig finden, dass er beschreibt, wie Jesus seine Hand auf Menschen gelegt hat, wie er sie berührt hat. Aber jetzt steht er dir gegenüber und er streckt dir seine Hand entgegen. Er streckt seine Hand dir entgegen, weil er Gemeinschaft mit dir haben will, weil er will, dass du ihn kennenlernst und dass du es ihm erlaubst, dich zu verändern. Na, es geht nicht einfach um Kaffee und Kuchen und nettes Plausch. Nein, es geht um eine Veränderung. Eine Veränderung von dem, wie wir denken. Das führt zwangsmäßig zu einer Veränderung in dem, wie wir leben. Und er streckt seine Hand dir entgegen und lädt dich ein. Lass mich dein Leben berühren. Er bringt eine Revolution in deinem Leben. Und es ist wirklich wahr. Wenn wir Jesus konsequent nachfolgen, bleibt nichts, wie es war. Aber er ist es, der die Vollmacht hat, uns zur Heilung zu führen. Er hat diesen Menschen in der Synagoge von einem unreinen Geist befreit. Viele von uns werden von unreinen Geistern gequält. Viele von uns sind gefangen in Gewohnheiten, die uns nach und nach kaputt machen. Jesus bietet dir Freiheit und Heilung an. Aber machen wir uns nichts vor. Es ist riskant, weil sich alles ändern wird. Wir gehen jetzt erstmal in eine Zeit der Stille, wo wir einfach Zeit haben, für uns nachzudenken, zu beten. Ich würde dich ermutigen an dieser Stelle. Frag Gott, was willst du von mir? Frag Gott, was es dir kosten wird. Aber frag ihn auch, was er dir geben will. Denn was er dir gibt, ist so viel mehr, als was es uns jemals kostet. Wir halten jetzt still miteinander.